Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge von Agatha's Memories. In diesem Podcast lese ich mich durch die Werke von Agatha Christie, kleine und große, weltbekannte und obskure. Mein Name ist Manuel Kronast. Die Kurzgeschichte, die ich heute bespreche, gehört eher zu den obskuren. Daran ändert nichts, dass sie den Namen eines der bekanntesten Kriminalromane der Autorin trägt, nämlich Death on the Nile, Tod auf dem Nil. Aber mit diesem Roman hat sie im Wesentlichen nur das Setting gemeinsam. Eine touristische Bootstour auf dem Nil, auf der ein Mord geschieht. Der Detektiv, nicht Hercule Poirot, sondern Parker Pyne. Das ist ihr vielleicht unbekanntester Seriendetektiv, der aber interessanterweise einige Bezüge zu Hercule Poirot hat. Miss Lemon und Ariadne Oliver, beide kommen eigentlich aus Parker Pyne-Geschichten, sind aber viel bekannter im Hercule Poirot-Kosmos geworden. Fast ein wenig tragisch, als wenn Agatha Christie einen ihrer Detektive aufgegeben, aber verwertbares Personal herübergerettet hätte. Es gibt allerdings mindestens eine Kurzgeschichte, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher und habe nicht nachgeschaut vor der Folge, in der Hercule Poirot durch Parker Pyne ausgetauscht wird. Wir verfolgen nun Parker Pyne allerdings schon seit etlichen Folgen bei den Kurzgeschichten, die in den Jahren 1932 und 1933 erscheinen und die dann später gesammelt werden im Sammelband Parker Pyne Investigates. Die Kurzgeschichte, um die es heute geht, Death on the Nile, erscheint zuerst im April 1933 im Cosmopolitan und dann einige Monate später auch im United Kingdom. Sie spielt in einem ganz klassischen Agatha Christie Setting. Gut, die exotische Kulisse ist damals noch etwas Besonderes, aber die Reisegesellschaft, die hier unterwegs ist, ist Vintage Agatha Christie. Und diese Geschichte wird meisterhaft eingeleitet, wie die Hauptfiguren sich eine nach der anderen um die 48-jährige, kränkliche und tyrannische Lady Grail gruppieren. Ich lese jetzt einfach mal den Anfang der Kurzgeschichte vor und danach kommt eine Übersetzung. Death on the Nile. Lady Grail was nervous. From the moment of coming on board the SS Fayum, she complained of everything. She did not like her cabin. She could bear the morning sun, but not the afternoon sun. Pamela Grail, her niece, obligingly gave up her cabin on the other side. Lady Grail accepted it grudgingly. She snapped at Miss Norton, her nurse, for having given her a wrong scarf and for having packed her little pillow instead of leaving it out. She snapped at her husband, Sir George, for having just bought her the wrong string of beads. It was lapis she wanted, not carnelian. George was a fool. Sir George said anxiously, "Sorry, my dear, sorry. I'll go back and change him. Plenty of time." She did not snap at Basil West, her husband's private secretary, because nobody ever snapped at Basil. His smile disarmed you before you began. Lady Grail war nervös. Von dem Beginn an, als sie an Bord der SS Fayum kam, beschwerte sie sich über alles. Sie mochte ihre Kabine nicht. Sie konnte die Morgensonne ertragen, aber nicht die Nachmittagssonne. Pamela Grail, ihre Nichte, stellte ihr freundlicherweise ihre Kabine auf der anderen Seite zur Verfügung. Lady Grail akzeptierte es widerwillig. Sie schnauzte Miss Norton, ihre Krankenschwester, an, weil sie ihr den falschen Schal gegeben und ihr kleines Kissen eingepackt hatte, anstatt es zurückzulassen. Sie schnauzte ihren Ehemann an, Sir George, weil er ihr ausgerechnet die falsche Perlenkette gekauft hatte. Sie wollte Lapislazuli, nicht Karneol. George war ein Narr. Sir George sagte besorgt, »Tut mir leid, meine Liebe, tut mir leid. Ich gehe zurück und ändere, das ist noch genug Zeit.« Sie schnauzte Basil West nicht an, den Privatsekretär ihres Mannes, denn niemand schnauzte Basil jemals an. Sein Lächeln entwaffnete einen, bevor man damit anfangen konnte. Lady Grail ist nicht nur eine Tyrannin, gewohnt, dass sie alles bekommt. Sie ist auch eine zutiefst unglückliche Frau und sie ist überzeugt davon, dass jemand sie vergiften will. Und sie hat ihren Mann im Verdacht. Denn seltsamerweise geht es ihr immer dann besser, wenn er für einige Tage nicht in ihrer Nähe ist. So sucht sie den Rat von Parker Pyne, denn sie will sicher sein, fair spielen und nicht jemanden zu Unrecht verdächtigen. Aber natürlich nützt alles nichts. sie wird auf dem Schiff vergiftet. Noch einmal kann sich Parker Pyne als Detektiv bewähren. Natürlich löst er den Fall, aber er ist entschlossen, fest entschlossen, von nun an inkognito weiterzureisen, um zumindest noch ein wenig Urlaub zu bekommen. Aber wir wissen ja, wo das hinführt. Diese Geschichte führt uns im Grund das klassische Agatha Christie-Setting vor. Eine dysfunktionale Familie, ein abgeschlossener Schauplatz, ein Giftmord. Natürlich wäre es rein theoretisch möglich, dass jemand während der Fahrt von außen in das Schiff eindringt, aber das wird ebenso wenig in Erwägung gezogen wie die Schuld der Angestellten auf dem Schiff, die sich realistisch eher im Hintergrund halten. Wir haben also einen Nildampfer mit einer kleinen Reisegesellschaft, zu der kurz vor der Abfahrt noch eine weitere Person stößt, nämlich Parker Pyne. Das passt Lady Grail gar nicht, wahrscheinlich aus dem Grund, dass ihr gar nichts passt. Auch nicht das, was ihr Ehemann Sir George Grail so tut. Ihn hat sie vor 10 Jahren geheiratet, aber Liebe war da offenbar nicht im Spiel. Eher der klassische Tauschhandel. Verarmter Adliger mit Spielschulden heiratet reiche Erbin, die gern einen Titel hätte. Und nun gehen sie einander auf die Nerven. Zur Gesellschaft gehören auch Miss McNaughton, Lady Grails Krankenschwester, 35 Jahre alt und sehr effizient. Pamela Grail, Sir Georges Nichte, jung, hübsch, intelligent, aber mittellos. Und schließlich Basil West, der Sekretär von Sir George, ein sehr charmanter junger Mann. Wir haben hier keine wirkliche Kriminalgeschichte zum Mitraten, aber eine gekonnt erzählte Kurzgeschichte. Das Bild von Parker Pyne, wie er auf einem Esel schwitzt, erinnert an Hercule Poirot in einer ganz frühen Geschichte, wie er ebenfalls in Ägypten auf dem Eselsrücken leidet. Oder auch an Agatha Christie selbst, wie sie auf ihrer Hochzeitsreise von ihrem Ehemann in Griechenland zu mehrstündigen Eselsritten überredet wird, sodass sie am Abend völlig gerädert ist. Vor allem aber ist Lady Grail eine ungewöhnliche Frau, wie Parker Pyne an einer Stelle sagt, und sie wird von Agatha Christie doch differenzierter gezeichnet, als der Anfang vermuten lässt. Und die Wurzel allen Übels ist folgender. She had suffered since she was 16 from the complaint of having too much money. Seit dem Alter von 16 Jahren litt sie an der Beschwerde, zu viel Geld zu haben. Offenbar sind ihre Unausgeglichenheit, die Sprunghaftigkeit und die Tyrannei Folgen davon, dass sie nicht weiß, was sie mit ihrem Geld machen soll oder auch nicht die Möglichkeit hat, etwas damit zu tun, was ihren Fähigkeiten entspricht. Also sie hat ganz offenbar keine Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Sie ist gesellschaftlich und intellektuell unterfordert. Sie hat nichts zu tun, was sie für sinnvoll hält. Dabei ist sie intelligent und hat einen tiefen Sinn für Gerechtigkeit. Ein wenig wirkt sie wie ein Tier in einem Käfig, das wahllos um sich schlägt. Das hilft natürlich ihrer Umgebung auch nicht. Sie leidet schlicht unter ihr. Lady Grails Problem ist auf der anderen Seite sicher ein gesellschaftliches Problem. Die Role Models für Frauen abseits der traditionellen Arbeitsteilung sind wenige. Und anders als die Frauen der Unter- und Mittelschicht hat Lady Grail nicht den Ausweg, anpacken zu müssen, für Haushalt, Garten, Kinder zu sorgen und so selbstwirksam sein zu können. Insofern musste ich an die 6. Parker Pyne Geschichte The Case of the Rich Woman, also Folge 122, denken, wo Parker Pyne ein ähnliches Problem ziemlich brachial löst. Aber, das muss man auch dazu sagen, Lady Grail wurde nicht zur Heirat gezwungen. Und gerade reiche Frauen hatten damals Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, die andere nicht hatten. Agatha Christie ist ja selbst ein Beispiel dafür. Ein wenig ist ihr Problem also auch hausgemacht. In jedem Fall beschreibt Agatha Christie hier, wie immer. Sie zeigt keine Lösungsmöglichkeiten auf, sie möchte nicht die Gesellschaft verändern, aber sie zeichnet einen ganz engen Teil der Gesellschaft sehr präzise nach. Und sie zeichnet hier sehr behutsam das Porträt einer zutiefst unglücklichen Frau. Und dieses Unglück trübt an der entscheidenden Stelle ihr Urteilsvermögen und macht sie verwundbar, tödlich verwundbar. Zum Schluss noch Hinweise zu 2 vielleicht unbekannten Wörtern, mir waren sie zumindest unbekannt. Zunächst Dragoman. So wird Mohammed, der einheimische Reiseleiter, bezeichnet. Ich dachte zuerst, es sei eine weitere zeitgenössische, abfällige Bezeichnung für Menschen, die in Ägypten lebten oder überhaupt im Orient. Aber es ist eigentlich eine Berufsbezeichnung mit ganz langer Tradition, etwas Ehrenvolles. Araber, die westliche Sprachen sprechen konnten und so als Übersetzer im Osmanischen Reich tätig waren, als wichtige Brückenbauer zwischen Abendland und Orient. Hier sind wir ja jetzt nun einige Jahrzehnte später, aber diese durchaus ehrenvolle Bezeichnung scheint bei dem absolut gelassenen und doch sehr effizienten Reiseleiter nachzuschwingen. Dann Bovril, wie auch immer man das ausspricht, ein Getränk, das Lady Grail vor ihrem Tod getrunken und was wahrscheinlich das tödliche Strychnin enthalten hat. Bovril ist eigentlich ein Fleischextrakt, irgendwie von der Konsistenz und auch vom Geschmack her so ein bisschen so wie Marmite, das ist ja ein Hefeextrakt. Und Bovril gibt es in allen möglichen Konsistenzen auch heute noch, ist irgendwann im späten 19. Jahrhundert erfunden worden und galt dann im frühen 20. Jahrhundert als so eine Art Superfood in Großbritannien. Und heute wird es offenbar in Tee aufgelöst, von Fußballfans in britischen Stadien getrunken und gibt dort wohl Wärme und Kraft. Inzwischen wird es auch vegetarisch hergestellt. Es ist also offenbar so typisch britisch wie Marmite und ebenso unbekannt außerhalb des ehemaligen British Empire und offenbar gut geeignet, den Geschmack von Strychnin zu verbergen. Das war's für heute. In der nächsten Folge begleiten wir Parker Pyne zum vorerst letzten Mal, dieses Mal nach Griechenland. Und natürlich wird es wieder nichts mit Urlaub für ihn. Danke fürs Zuhören in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.